Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Gästin eingeladen, mit der wir ein wenig über ihren Lebensweg sprechen wollen, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Allerdings, wie immer an dieser Stelle, bin ich erst einmal latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, danke. Hallo Marc, hallo Natascha. Wir freuen uns sehr, mal wieder Besuch aus Österreich hier bei uns zu haben. Unser heutiger Gast hat an der Uni Wien Rechtswissenschaften studiert, war zwischendurch Rechtsreferentin beim Roten Kreuz in Österreich und ist inzwischen Senior Information Security Officer beim ÖBB. Zudem hat sie vor nicht allzu langer Zeit ein Praxishandbuch KI-Verordnung im Hansa Fachbuchverlag herausgebracht. Das haben wir schon vorgestellt hier. Bei Interesse gerne in das Video reinschauen, das verlinken wir auch. Heute interessiert uns aber Ihr Weg zu den Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und letztlich natürlich auch KI. Ein herzliches Willkommen, Natascha Windholz.
Hallo, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir müssen natürlich jetzt immer so ein bisschen übersetzen zwischen den österreichischen Begrifflichkeiten und den deutschen Begrifflichkeiten, aber irgendwann hatte die Natascha, wie man in Österreich sagt, mal ihre Matura und wusste schon genau, in Deutschland das Abitur und wusste schon genau, ich will mal zum ÖBB und möchte mich dort über Information Security kümmern. Nein, Spaß beiseite. Was hast du nach der Matura in der Hand, in deinem Kopf gehabt? Was war dein Lebensplan oder was waren denn die nächsten Schritte?
Lebensplan, also das war eine echt schwierige Entscheidung, wie es dann weitergehen soll nach der Matura. Es waren mehrere Dinge, die mich interessiert haben, die in Frage gekommen wären. Informatik hätte mich sehr, sehr interessiert. Da war es irgendwo so der Klassiker, in der Oberstufe einen eher schwierigen Matheprofessor gehabt und ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann halt nicht mitkomme und dass mir meine fehlenden Mathekenntnisse da ein bisschen ausboten. Dann habe ich überlegt, okay, was gibt's noch so in der großen, weiten Welt? Habe dann kurz einmal sogar überlegt, irgendwas in Richtung Medizin oder Physiotherapie. Gar nicht ganz überzeugt gewesen. Und dann irgendwann so, naja, Jus, Rechtswissenschaften, schauen wir uns das mal an. Bisschen überlegt, Studienplan angeschaut und also geschaut, was kann man danach damit überhaupt machen? Weil so, okay, Rechtsanwalt, Richter, vielleicht eine Staatsanwaltschaft hat man mit 18 ein bisschen am Schirm. Aber was gibt's vielleicht noch irgendwas? Kann man mehr damit machen? Ein bisschen damit beschäftigt und dann zum Schluss gekommen, okay, da gibt's eigentlich viele Möglichkeiten, probieren wir's mal. Mhm. Also das war jetzt nicht so voller Inbrunst, dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt total meins und ich weiß genau, das möchte ich irgendwann machen, sondern eher so ein bisschen aufs Geratewohl und auf Verdacht, schauen wir mal, wie es auf Österreichisch so schön heißt.
Okay, hilf uns, zumindest ein Teil der Zuschauer wird ja aus Deutschland kommen, hilf uns mal so ein bisschen auf die Sprünge. Bist du denn geborene Wienerin? Bist du dort groß geworden und hattest es dann nicht mehr weit zum Studium oder kommst du aus einer ganz anderen Region Österreichs?
Ich komme aus Niederösterreich, Bruck an der Leitha, genauer gesagt. Das ist so 40 Kilometer von Wien weg. Also zumindest die erste Zeit pendeln hätte sie jetzt mal angeboten, also gleich mal umziehen und ins Studentenheim oder in irgendeiner WG war jetzt nicht einmal notwendig. Also ich habe gebraucht von Tür zu Tür circa eine Stunde, wenn alles gut gegangen ist. Mhm. Insofern die erste Zeit einmal reingefahren und dann irgendwann später mit Studentenjob und wie es finanziell ausgegangen ist, bin ich dann nach Wien gezogen und geblieben. Also die erste Zeit einmal gependelt und einfach geschaut, wie das alles so funktioniert.
Jetzt muss ich aber nochmal dazwischen gehen. Entschuldigung. Wir haben nämlich eine Sache gemeinsam. Meine fehlenden Mathekenntnisse schiebe ich auch ganz ungeniert auf eine bestimmte Lehrerin, die ich auf dem Gymnasium hatte. Spaß beiseite. Aber warum der Gedanke Informatik? Das, also heutzutage, ich habe das aus verschiedenen Quellen schon gehört, sind auch die Anzahl der Frauen, die in diesen Studiengängen vertreten sind, noch immer nicht so, dass man sagt, das ist pari pari mit den Männern, also immer noch sehr, sehr männerlastig sozusagen, das Ganze. Das heißt, der Antrieb, aus deiner Sicht dann Informatik studieren zu wollen, kam der aus der Familie? Gibt es da Vater, Mutter, die da irgendwie vorbelastet sind sozusagen? Oder ist das intrinsische Motivation, Interesse an der Technik oder an der Programmierung?
Interesse an der Technik und ich bin jetzt nicht notwendigerweise direkt gleich sofort mit Computer aufgewachsen. Also es gab bei uns überhaupt Schule gemacht, heißt jetzt in Österreich neue Mittelschule. Mhm. Da gab es noch einen Computerraum. Das war was ganz was Tolles, wenn wir mal in den Computerraum durften und sogar Internet surfen. Oh Gott, das war was ganz was fancy Tolles. Und in meiner Familie den ersten Computer hatten wir, da war ich 12, 13, irgend sowas in der Größenordnung, würde ich sagen. Den hat damals der Nachbar aufgesetzt für uns und der war Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ohne Internet, das ist dann erst, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so irgendwie dazukommen.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Internet.
Ja. Ganz, da war eine Office-Lizenz, Microsoft drauf und das war's dann. Das war jetzt nicht viel spannender, da hat man was drauf schreiben können, Hausarbeiten drauf schreiben können, die ausdrucken. Und that's it. Meine Schwester hat ein, zwei Spiele gehabt, Sims und ich glaube Tomb Raider war es. Aber viel spannender ist es dann am Rechner nicht geworden. Oh, Solitär, ich vergaß. Damit Internet ist das Ganze ein bisschen spannender geworden und dann irgendwann ein bisschen angefangen, so ein bisschen herumzutüfteln. Der Rechner ist dann irgendwann mal eingegangen und der Techniker, den wir damals hatten, ich habe den dann immer gelöchert. Was ist das? Warum funktioniert das nicht? Wie soll es funktionieren? Wie muss das ausschauen? Ich habe den immer gelöchert und der hat mir dann auch immer erklärt, wie Dinge funktionieren, wie das ausschauen soll, wie die Dinge einfach zusammenspielen. Und ich habe das eigentlich wahnsinnig interessant gefunden und habe das auch immer sehr schnell kapiert und aufgenommen. Und es war dann irgendwann so, wenn der Computer nicht funktioniert hat, war das Nati, mein absolut verhasster Spitzname, kannst du das mal anschauen?
Mal eben.
Gut, dann ist Nati losgetrabt und hat sich das angeschaut und hat es meistens richten können. Und erst wenn es Nati nicht richten konnte, dann ist der Techniker beordert worden und durfte dann herhalten. Und ich habe das nächste Ding gelernt, wie man es dann richten kann. Und das ist dann irgendwie so vor sich hin gewachsen und auch das Interesse. Und Matura, also sprich Oberstufe, in einem ganz anderen Bereich gemacht, aber dann doch das technische Interesse da gewesen. Aber halt eben, ja, dann die Befürchtung, dass man dann Mathe da ein bisschen ausbotet im Studium.
Okay, jetzt hast du Rechtswissenschaften studiert. War jetzt nicht unbedingt deine erste Wahl, wie man so heraushört. Fiel dir das denn leicht, das rechtswissenschaftliche Studium, oder war das für dich ein Kampf, den du irgendwann nur durchgezogen hast, weil du es mal begonnen hast?
Mischung aus beidem. Mhm. Der Anfang war recht heftig. In Österreich ist es so, man hat erst Einführung in die Rechtswissenschaften, fröhliche Mischkulanz aus Privatrecht, öffentlichem Recht und Rechtsphilosophie. Mhm. Das ging noch irgendwie, richtig haarig ist es dann geworden mit Rechtsgeschichte und römischem Recht.
Oh ja, mussten wir alle durch, ja.
Ja, da mussten wir alle durch. Da habe ich echt Brösel gehabt, da irgendwie durchzukommen. Habe drei Anläufe gebraucht, bis ich das bestanden habe. Also das war wirklich ein Krampf. Nur bei dem, zu dem Zeitpunkt war es dann schon so, dass es mir eigentlich getaugt hat. Also ich habe relativ zeitig mit so, in Österreich sind das Wahlfachkorb begonnen, bin da ein bisschen in Strafrecht abgedriftet, Gerichtsmedizin, ein bisschen später dann schon auch in Richtung Medizinrecht und IT-Recht. Und das habe ich dann doch durchaus spannend gefunden. Also so die klassischen Hauptfächer, Privatrecht, öffentliches Recht, das war eher so, ja, okay, notwendiges Übel. Spannend waren dann die Wahlfächer. Mhm. Und die haben mich dann auch durchhalten lassen.
Okay, jetzt hast du schon was von IT-Recht gesagt. Ich weiß jetzt von Erzählungen, dass das bei Michael im Studium de facto noch quasi gar keine Rolle gespielt hat. War das bei euch dann schon anders? War das dann schon ein größeres Thema? Oder wie war das bei dir in Österreich bzw. in Wien?
Von groß kann man jetzt nicht unbedingt reden. Es gab einen Wahlfachkorb, der hieß IT und Innovationsrecht, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin eigentlich über ein Seminar da irgendwie reingerutscht. Da waren Dinge drin wie Datenschutz, da war drin IP, also geistiges Eigentum, alles, was so Softwarelizenzen, solche Themen waren. Und ich habe damals ein Seminar gemacht, Technologietransferrecht. Und habe dann was zum Thema Softwarelizenzen geschrieben. Damals so der, war so das neueste und beliebteste rechtswissenschaftliche Thema in dem Bereich gebrauchte Softwarelizenzen. Und habe zu dem, und zu dem Thema dann meine Seminararbeit geschrieben. Und ja, es war ein kleiner Teil von dem Wahlfachkorb, aber dass man jetzt sagt, es war ein großes Thema. Es gab dann später, glaube ich, mal einen eigenen Wahlfachkorb für Datenschutzrecht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich studiert habe, war das eher noch so bei diesem IT-Rechts-Innovationswahlfachkorb irgendwie so halt mit dabei.
Aber da sieht man schon, dass ich deutlich früher studiert habe. Bei mir ist das nämlich noch EDV-Recht und Recht der neuen Medien. Ja, so alt bin ich schon. Und IT-Recht war noch nicht mal eine Begrifflichkeit, die es irgendwo gab. Okay, aber dann gab es ja immerhin schon mal etwas, weil sowas wie das Datenschutzrecht gab es zu meiner Studienzeit und auch in der Referendarzeit mal 0,0. Gar nicht. Hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Jetzt hattest du irgendwann deinen rechtswissenschaftlichen Abschluss und wie ging es denn dann weiter für dich? Ich meine, jetzt hast du so einen Studiumabschluss, jetzt steht einem die ganze Welt offen. In welche Richtung hast du dich denn dann weiterentwickelt? Und was war die Triebfeder?
Die Überlegung war dann, klassische Laufbahn mal einschlagen. In Österreich ist es so, man studiert Rechtswissenschaften und dann hat man mal das Studium, aber sonst eigentlich nichts in Wahrheit. Man müsste dann erst einmal das Gerichtsjahr machen. Das ist so eine Art Praxisjahr, wo man verschiedene Gerichte abklappert. Also Zivilrecht, Strafrecht ist dabei und das dritte ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich, wo man so ein bisschen in die Gerichtsbarkeit reinschnuppern kann, sich anschauen kann, wie das funktioniert. Normalerweise, wenn man sich bewirbt, sagt man dann, möchte man Übernahmswerber werden und möchte man quasi Richter oder Staatsanwalt werden oder macht man das jetzt einfach, weil man es quasi machen muss, wenn man es für die Anwaltsprüfung braucht. Das ist einmal die Überlegung gewesen. Bei mir ist es dann aber ein bisschen anders gelaufen. Ich habe so meine letzte Prüfung gehabt und habe einen Studentenjob, den ich damals gehabt habe, gekündigt. Bisschen schief gelaufen, die ganze Geschichte. Und war dann so ein bisschen halb verzweifelt auf der Suche nach einem Job, weil ansonsten hätte ein bisschen finanzielle Probleme gehabt. Und habe dann meinen Professor eben aus diesem Seminar Technologietransferrecht angeschrieben. Hey, ich würde bald fertig werden. Hätten Sie nicht zufällig einen Job für mich?
Zufällig?
Ja. Er hat dann geschrieben, ja, reden wir mal drüber. Gebe schon Optionen. Schauen wir mal, ob wir zusammenkommen. Wir sind dann tatsächlich zusammengekommen. Und ich habe circa 1,5 Jahre bei ihm gearbeitet und wir haben dann einfach gesagt, okay, schauen wir mal, wie es läuft. Und dieses Gerichtsjahr, was man machen muss, hat man zumindest damals auch aufteilen können auf mehrere Tranchen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir sehen, das passt, dann teile einfach das Gerichtsjahr auf 2 oder 3 Sommerferien und das kriegen wir schon hin. Mhm. Ich habe dann da zu arbeiten begonnen, habe doch einiges im Bereich Softwarelizenzen gemacht, habe ein bisschen in die Lehre reinschnuppern dürfen, Unterrichtsfolien vorbereitet, habe natürlich auch so den klassischen, wie soll ich sagen, juristischen Kleinmist erledigt für meinen damaligen Chef, irgendwelche Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Insolvenzen oder in Österreich müssen die Anwälte dann auch so Pflichtvertretungen machen. Da wird dann hin und wieder mal irgendwas vorbereitet, Schriftsätze natürlich vorbereitet. Klassisches Anwaltsleben mal erlebt für 1,5 Jahre waren es, glaube ich. Und dann aber irgendwie gesehen, okay, so ganz, weiß nicht, ich habe dann auch auf der Uni Wien fürs Doktorat inskribiert gehabt. Das hat dann irgendwie auch nicht so wirklich hingehauen. Ich habe dann keinen Betreuer gefunden. Das war irgendwie alles sehr, sehr mühselig. Und da haben wir dann so, okay, mag irgendwie alles nicht ganz so werden, wie ich mir das vorstelle. Bin dann zum Roten Kreuz gegangen. Die haben damals wen gesucht, eben speziell für IT-Recht und Datenschutz. Und ich habe dann gesagt, okay, schauen wir uns das mal an. Bin dann eben in den Datenschutz, ins IT-Recht, habe dort aber auch Völkerrecht gemacht, also ganz eine andere Materie, die einfach die Kollegin, die das vorher gemacht hat, oder weggegangen ist, ist dann einfach irgendwie bei mir gelandet. Vereinsrecht habe ich zum Teil gemacht, das war ein bisschen ein Sammelsurium, aber Datenschutz war oder wurde dann in Wahrheit so der Schwerpunkt. Ich habe 2017 angefangen. Das heißt, man hat damals schon gewusst, okay, DSGVO, das wird wohl irgendwie ein Thema werden. Damit sollten wir uns beschäftigen. Jetzt war es 15, plötzlich 15 habe ich angefangen. Okay, das alles mal irgendwie auf Vordermann kriegen. Wir hatten damals das Datenschutzgesetz 2000. Das einmal anschauen und ja, wie gesagt, DSGVO wussten wir, dass kommen wird und so dann immer mehr in diese technische Schiene reingerutscht.
Okay, jetzt bist du, nehme ich mal meine Worte, so ein bisschen in das Thema, also klar, du hast ja an der Universität schon damit beschäftigt, aber jetzt beim Roten Kreuz bist du quasi in das Thema Datenschutzrecht, nenne ich es mal, so reingeschlittert.
Genau.
Hat dir das denn Spaß gemacht oder hast du das nur aus, hast dich zu spät geduckt in der entsprechenden Besprechung?
wollte ich tatsächlich so. Also gerade die IT-Rechts-Datenschutz-Themen, die wollte ich tatsächlich haben und mich da damit einfach näher befassen. Also nicht einfach nur zu langsam geduckt. Das war durchaus absichtlich so. Ich habe es auch gern gemacht. Und ich habe es dann auch sehr, sehr lange gemacht. War dann durchaus interessant, das mal aus der Praxis zu sehen, auch aus Sicht von einer NGO. Das sind dann nochmal ganz andere Fragestellungen. Die rechtliche Umgebung ist eine ganz andere. Einerseits übers Vereinsrecht, da beim Roten Kreuz, ich war quasi im Generalsekretariat, wo sie dann weniger die Fragestellungen drehen um Patiententransporte, sondern bei uns war auch angeschlossen die Blutspendezentrale, also eher über die Schiene medizinische Daten. Völkerrecht war dann auch das große Thema. Das Rote Kreuz hat damals und sicher auch noch heute Familienzusammenführungen gemacht. Mhm. Das heißt natürlich Datenaustausch auch in Drittländer, nicht EU-Länder war da Thema. Internationales Rotes Kreuz, wo es dann auch diverseste Kooperationen und alles Mögliche gab. Recht buntes Sammelsurium an Datenschutzthemen, die zum Teil vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich waren.
Und das Ganze immer im Kontext von Artikel 9 Daten, ne? Das ist natürlich besonders schön und herausfordernd. Ja, da hast du ja quasi die gesamte Klaviatur rauf und runter gemacht in dem Bereich. Ja, sehr schön.
Genau.
Jetzt hast du dich schon mit dem Datenschutz in unterschiedlichsten Unternehmen beschäftigt, aber irgendwann hattest du dann mal scheinbar die Konstellation, mir ist langweilig, ich muss jetzt an der Universität mich noch weiterbilden, kann man jetzt bei LinkedIn entnehmen, du hast noch eine Weiterbildung an der Universität Krems gemacht und zwar zum Information Security Management System and Digital Transformation, also ISMS. Ja. Die erste Frage, die mich auch da wieder stellt, was hat dich denn da angetrieben? Man kann durchaus argumentieren, das ist ein spannendes Thema. Man kann aber auch denken, boah, das ist aber jetzt auch wieder so ein eher trockenes Thema.
es war damals so, also ich war da schon einige Jährchen im Datenschutz und habe dann irgendwann so für mich festgestellt, okay, das Juristische haut schon relativ gut hin, die organisatorischen Projektmanagement-Aspekte, ja, damit bin ich auch ganz happy. Nur beim technischen Aspekt würde ich gerne ein bisschen mehr dazulernen. Habe mir dann schlau gemacht, welche Möglichkeiten es so gibt. Habe dann erst an einer anderen Universität, beziehungsweise Fachhochschule mit beworben, bin aufgenommen worden, habe dort losgestartet. Das Ganze war als berufsbegleitendes Studium deklariert, war aber de facto Vollzeit plus. Das ist ja dann irgendwann mit Job und Uni und dem bisschen Privatleben, das ich habe, nicht mehr ausgegangen. Und hab dann sehr traurig festgestellt, okay, das haut so nicht hin. Hab das Studium dann abgebrochen und hab dann geschaut, okay, gibt's irgendeine andere Möglichkeit? Und hab dann die damals hat es noch Donau-Uni Krems geheißen und für mich wird's gefühlt immer so heißen. Hab mir das dann dort näher angeschaut, hab mich dann dort beworben und es war dann klar, okay, das ist jetzt kein technisches Studium, so wie ich es eigentlich haben wollte, deckt aber trotzdem einmal die Themen ab, die wichtig sind, also eben Informationssicherheitsmanagement, auch Krisenmanagement, Risikomanagement, so die großen Blöcke. Hab dann dort angefangen und das hat mir dann doch recht getaugt. Das Ziel war damals eigentlich nicht, dass ich aus dem Datenschutz weggehe, sondern eher zusätzliche Kenntnisse erwerb. Ist dann aber doch irgendwie anders gekommen. Mir hat es dann so taugt, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich mag ich jetzt in dem Bereich wechseln. Und es hat dann nach ja einem kleinen jobmäßigen Glitch hat es dann auch ganz gut hinkaut und bin jetzt eben tatsächlich bei der ÖBB in der Informationssicherheit gelandet, auch wieder seit etwas mehr als einem Jahr und bin da eigentlich recht happy mit der Materie. Also es ist recht spannend, recht abwechslungsreich. NIS 2 steht auch für uns vor der Tür und das kritische Infrastruktur.
Ja.
Ja, ist es dann doch durchaus spannend, was einem da so begegnet.
Ja, also erstmal finde ich das natürlich spannend, also so diese Konstellation. Ich habe da was angefangen, habe festgestellt, das passt nicht, also habe ich es dann auch auch beendet. Ne? Also ich sage in meinen Schulungen auch hin und manchmal, wenn ich die Leute so jammern höre, ne, es gibt so diesen englischen Satz, take it, change it or leave it. Ja? Und da steht nicht noch am Ende, mods it. Ne? Also da muss man dann irgendwann auch mal, das Jammern nützt ja nichts, sondern muss man dann sagen, okay, das taugt nicht für mich, sondern ich mache da was anderes. Finde ich grundsätzlich erstmal sehr gut und sehr spannend. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, jetzt ISMS, also das, was man ja dann halt auch hat, ISO 27001 und alles, was damit zu tun hat. Wenn man sich damit beschäftigt, und das habe ich gerade auch, dann ist das ja durchaus auch ein gewisses trockenes Thema, wo einem sicherlich, weil man auch viele Dokumente erstellen muss, die juristische Ausbildung auch nicht schadet, so will ich es mal formulieren. Aber man muss ja auch mit Leuten an einem Tisch sitzen, die tief in der Technik drin stecken, die einem irgendwas von IP-Stacks, Level, Gedönse und sowas erzählen und einem mit blumigsten Worten erklären, warum alles nicht geht. Wie tief steckst du denn in der Technik drin? Also nicht nur in dem Management, sondern wirklich in der Technik, Netzwerktechnik, wenn es darum geht?
Einerseits, ich habe gesagt, ich habe erst kurz woanders studiert. Das war wirklich ein technisches Studium mit Netzwerktechnik, mit Windows-Servern, mit auch mit Mathe. Das haben sie sogar bestanden. Mit Linux, was haben wir noch gehabt? Kryptographie. Wobei Kryptographie war in dem Falle so, dass wir noch nichts tatsächlich verschlüsselt haben, sondern wirklich händisch die Algorithmen ausgerechnet haben. Insofern, das war dann doch eine sehr, sehr hilfreiche Basis. Und auf der anderen Seite, ich habe dann eben abgebrochen das Studium, habe aber dann gleichzeitig oder aber relativ bald danach angefangen, es gibt ja verschiedenste Lernplattformen im Internet, sei es jetzt Hacktebox oder TryHackMe zum Beispiel, wo man sich einfach privat damit beschäftigen kann, wo man sich anmelden kann um, ich sage jetzt mal, relativ kleines Geld und dann so Kurse machen kann. Und das habe ich dann eben danach auch begonnen, gerade so diese Anfängerkurse, da hat sich noch relativ viel überschnitten mit dem, was ich da an der Uni gelernt habe. Und das hat mir dann doch einen relativ guten Grundstock gegeben oder gibt mir nach wie vor, dass man Techniker nicht immer ein X für ein U vormachen können. Mhm. Immer natürlich, wenn die mit Fachbegriffen um sich werfen und es darauf anlegen, dass sie mich da jetzt aufplatteln, ja, dann hole ich mir wen dazu. Also da kenne ich einfach meine Grenzen und weiß, okay, das geht jetzt nicht, da brauche ich wen dabei, der mir Dinge ausdeutscht. Also kritische Infrastruktur, ÖBB, wir haben natürlich auch OT, nicht nur IT. Mhm. Beginne auch jetzt erst seit ein paar Monaten, mich etwas mehr einzuarbeiten in die Materie. Wirft mir aber keiner vor, ist vollkommen okay, ist einfach so.
Mhm. Ist ja auch sehr wichtig, ne, die eigenen Grenzen zu kennen und sagen, so bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Punkt ja und ab dann brauche ich einfach jemanden, der es mir quasi noch tiefer erklären kann. Also Datenschutz und IT-Sicherheit oder Information Security kann ich verstehen, das geht ja oft Hand in Hand. Warum dann aber irgendwann der Sprung zur KI?
Der ist vor ein paar Jahren schon zustande gekommen, eher so ein bisschen nebenbei. Ich war dann eben im Datenschutz und wollte mal schauen, was die Welt sonst noch bereithält. Und das war dann irgendwann so zwischen gefühlt 10 Lockdowns. Habe dann, muss eher auf LinkedIn gewesen sein, Werbung anzeigt kriegt oder gesehen, es gibt ein Treffen, Women in AI, dort und dann. Und das ist aber ein offenes Treffen, also quasi jeder kann kommen. Und ein Name ist mir ins Auge gesprungen und der hat mir gedacht, ich glaube, die kenne ich, mit der habe ich gemeinsam studiert. Und bin dann zu dem Treffen gegangen und habe die dann gesehen und habe mir gedacht, okay, ja, wir haben gemeinsam studiert, sie hat sich dann selber auch erinnern können. Das war jetzt aber alles schon ewig her, dass wir uns gesehen haben. Und sie war, beziehungsweise ist noch immer Präsidentin von Women in AI Austria. Und wir sind dann einfach lose in Kontakt geblieben. Ich bin dann irgendwann in eine Signalgruppe vom Verein reingerutscht. Bin dann auch zu den Treffen immer mal wieder gegangen. Und beruflich ist es zwar dann in eine andere Richtung gegangen, aber ich bin immer noch lose mit dem Netzwerk in Kontakt geblieben, bis dann eben vor 1,5 Jahren dann so der Aufruf oder die Frage kam von einer anderen Mitglied. Die haben ein Buch auch beim Hansa Verlag herausgegeben zu Data Science. Und der Verlag hat dann so gefragt, ja, wir würden gern was zur KI-Verordnung machen. Gäbe es nicht wem in eurem Netzwerk, der sich dafür erwärmen könnte? Und ein paar haben sie dann gemeldet, unter anderem ich. Und wir haben das dann eben auf die Beine gestellt. Und bis vor kurzem war KI eigentlich nur ein Hobby. Also ich habe beruflich eher wenig damit zu tun gehabt. Mhm. Wird jetzt aber beim vorigen Job ist es schon so ein bisschen aufgetauchtes Thema. Jetzt hat es auch die ÖBB erreicht.
Irgendwann kriegen wir sie alle.
Dinge dauern. Im positiven wie im negativen Sinne. Und setzt man sich natürlich auch mit dem Thema auseinander, welche Möglichkeiten es gibt, was man möchte, was man nicht möchte. Und nachdem das ja dann doch irgendwie herumgesprochen hat, dass ich mich damit auskennen täte, rutsche dann natürlich auch in die Thematik immer mehr rein.
Ja, ist ja auch sehr spannend. Im ÖBB im Kritisbereich, da bist du ja zu 99,9% im Hochrisikobereich, egal, im Grunde egal, was du da an KI einführst oder nicht. Es wird sehr häufig wahrscheinlich im Hochrisikobereich landen, denke ich mal. Wobei da ja, das ist ja schön an einem neuen Gesetz, wo wir noch keine Erfahrung mit haben, sehr viel Interpretationsspielraum noch besteht. Ne? Und man natürlich häufig versuchen wird zu sagen, ja, ist vielleicht doch nicht Hochrisiko, dann müssen wir den ganzen Pflichtenkatalog eben gerade nicht abarbeiten. Aber in vielen Bereichen wirst du wahrscheinlich dann nicht drumherum kommen. Und dann hast du natürlich die KI-Verordnung rauf und runter. Ne? Dann ist das natürlich genau das Feld, wo die Musik drin ist, sozusagen. Dann,
ja, wobei es durchaus spannend ist, weil die KI-Verordnung verweist zwar auf NIS 2, schränkt aber, zumindest meiner Meinung nach, den Anwendungsbereich ein. Es ist nicht jeder Sektor davon betroffen.
Mhm.
Also es ist dann durchaus interessant, wie es gelöst ist. Man kommt sicher auf die Lesart an. Aber wie gesagt, es ist meiner Lesart nach nicht jeder Sektor davon erfasst. Und Eisenbahn wäre es aktuell nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie die Sache weitergeht.
Ja, also wenn du, ich will jetzt nicht zu fachlich werden lassen, aber wenn du die nach Artikel 6 der KI-Verordnung die Einstufung als Hochrisiko hast, gibt es ja im Grunde zwei Schienen, wo du prüfst. Und zum einen gibt es schon einen Bereich, der schon als besonders riskant quasi reguliert ist. Also haben wir bestimmte Maschinen oder Medizinprodukte, die besonders riskant sind, und ist KI dann Teil davon? Oder die andere Schiene, wie ist der Einsatzzweck? Ne, so etwas simplifiziert gesagt. Und nach beiden Strängen besteht eine gewisse Möglichkeit, dass ihr im ÖBB da mit dabei seid, sozusagen. Ne, das heißt, zumindest das zu prüfen, muss man ja relativ früh angehen. Selbst wenn man dann eben zu der Überzeugung kommt, sagt, nee, das ist gar kein Hochrisiko, was wir haben, muss man das für sich ja auch dokumentieren. Man muss es im Zweifel nachweisen können. Und man muss sich ja trotzdem bei der Registrierungsstelle melden und sagen, bei uns ausnahmsweise kein Hochrisiko. Ne? Gibt es ja dann trotzdem bestimmte Pflichten, die man hat. Und das heißt, man kommt gar nicht drum herum, sich mit der KI-Verordnung einfach wirklich eingehender zu befassen. Ne?
Bevor das jetzt hier zu fachlich wird, dazu gibt es ein wunderbares Buch von Natascha und auch von dem Herrn Rohrlich gibt es ein wunderbares Buch dazu. Zufälligerweise bei dem gleichen Verlag erschienen, das ist aber in der Tat jetzt in dem Fall wirklich ein Zufall. Aber gehen wir nochmal ganz kurz, ich finde das sehr spannend, dass du sagst, im beruflichen Leben hatte ich eigentlich mit dem Thema KI jetzt nicht primär was zu tun, aber ich bin da quasi über Netzwerk, über intrinsische Motivation zu dem Thema künstliche Intelligenz gekommen. Und das ist ja dann auch nochmal ein eigener Schritt zu sagen, ich interessiere mich für etwas und dann noch den nächsten Schritt zu tun. Also beruflich bin ich nicht ausgelastet, ich kann auch noch ein Buch schreiben. Also da muss einen ja schon ein bisschen was reiten, in Anführungszeichen. Was war denn das?
Ich meine, ich gebe zu, ich habe davor schon bei Büchern mitgeschrieben, vor allem im Datenschutzbereich. Aber das war dann doch nochmal ein ganz anderes Projekt und ein ganz anderer Umfang. Dann irgendwann hat sie eben herauskristallisiert, wir werden mit einer Herausgeberschaft arbeiten und ich werde das machen. Und das war dann schon so, okay, da ist jetzt ein Buch, wo mein Name draufsteht. Also, ich gebe zu, das war durchaus eine attraktive Geschichte. Natürlich mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Das sind sehr viele Wochenenden und Feiertage und Urlaub draufgegangen. Das alles so hinzukriegen, wie es jetzt ist und selbstkritisch, wie ich bin, habe ich natürlich sofort wie das Buch in der Hand gehabt, die ersten Dinge gefunden, die ich ändern würde.
Naja, gut.
Klassiker. Aber das war dann, mir hat auch die Zusammenarbeit mit den Autorinnen, natürlich hat es Hochs und Tiefs gegeben, klar, aber die Zusammenarbeit hat mir Spaß gemacht, das ganze Thema war durchaus spannend. Aus der Datenschutzecke kommen natürlich immer so das Thema mit personenbezogenen Daten, immer das Thema mit Grundrechten im Hinterkopf, immer so ein bisschen mit ethischen Überlegungen, natürlich auch mit technischen Überlegungen, wie schütze ich das Ding, das Kapitel fehlt noch, das habe ich dann für irgendwann später mal auf dem Radar. Es war dann durchaus ein spannendes Projekt.
Wir können uns also jetzt schon mal auf eine zweite Auflage freuen. wir sind ja alle drei Buchautoren. Ich habe mein letztes Buch schon eine Weile her, dass ich das veröffentlicht habe. Aber ich glaube, niemand, wirklich niemand auf diesem Planeten, der schon mal ein Buch geschrieben hat, hat nicht ein unglaubliches Hochgefühl gehabt, wenn man in die nächste Buchhandlung geht, dort zum Regal geht und sieht dort ein Buch, auf dem der eigene Name steht. Punkt. Das gibt einfach ein unbeschreibbares Gefühl, das hat schon etwas. Und wer behauptet, das wäre nicht so, also ich behaupte, der lügt.
Aber es ist sogar noch ein bisschen früher eigentlich, wenn der Postbote mit den Autorenexemplaren kommt, dann ist schon sehr schön. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Man packt das aus, weiß genau, was drin ist, aber man freut sich trotzdem wie Bolle. Das stimmt. Jetzt habe ich bei LinkedIn in deinem Lebenslauf quasi noch gefunden, du bist Lektorin an der Fachhochschule Wien. was genau kann ich mir darunter vorstellen? Was ist da dein Aufgabengebiet? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Du hast anscheinend wirklich zu viel Tagesfreizeit, habe ich das Gefühl.
Schaut so aus.
Ja.
Okay, sollte das Video dann vielleicht nicht meine Chefitäten schicken, weil sonst kommen wir jetzt nicht mehr Ideen. Also nicht nur Fachhochschule Wien, sondern auch Krems. Ich bin Wintersemester an der Fachhochschule Krems, IMC Krems, unterrichtet. Das war Computer Science and Law. Das heißt, ich habe Informatikstudierenden die rechtlichen Grundlagen versucht beizubringen. Mhm. Das heißt, angefangen von wie kommen Gesetze überhaupt zustande, bis hin zu wirklich Datenschutz, KI-Verordnung, Grundrechte haben wir natürlich ein bisschen mit ihnen gestreift, NIS, DORA in Grundzügen, und wirklich, was ist für sie relevant für die Arbeit? Weil als Programmierer, Programmiererin, da werkt man einfach fröhlich vor sich hin und hat solche Dinge vielleicht nicht immer am Schirm, aber einfach um denen mitzugeben, das sind die Punkte, da fragt sie besser mal nach. Und wen dazu prüft sie? Mein Anspruch war nicht, dass sie jetzt der Datenschutzfolgeabschätzung vollkommen selbstständig durchführen können, aber dass ihnen zumindest die Idee kommt, ihr habt so vielleicht ein Thema. Und
also das ist eine lehrende Tätigkeit, weil ich persönlich verstehe unter dem Begriff Lektorin jemand, der in einem Buchverlag quasi sitzt, ein Buch betreut und guckt, was die Autoren gemacht haben etc. Deswegen muss ich nochmal nachfragen. Also du hast wirklich stehst dann da als Privatdozentin oder als Lehrende jedenfalls da vor den Studenten und bist quasi entweder live oder in Präsenz eben da und lehrst wirklich.
Genau. Ja, genau.
Okay. Okay, genau. Gut. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr, ich habe noch eine Standardfrage. Die Natascha ist mal für einen Tag Kaiserin von Europa. Sie kann Kraft souveräner Willkür alle Gesetze verändern, auf die sie gerade Lust und Laune hat, die sie jetzt in einem Tag verändern möchte. Wo würdest du denn sagen, boah, verdammte Axt, da habt ihr aber Mist gebaut, das müsste man eigentlich ganz anders regeln? Oder reichen 24 Stunden nicht aus?
was würde mir da alles Schönes einfallen? Ich meine, natürlich gibt es in der DSGVO Themen, wo ich mir denke, naja, das ist jetzt nicht so ganz optimal ausgegoren. So dieser halbrisikobasierte Ansatz mit berechtigten Interessen, aber vielleicht hast du irgendwie was anderes, aber irgendwie musst du auch mit Einwilligung befassen. Das verwirrt regelmäßig. Selbst ganz extrem habe ich es wirklich bei meinen Studierenden im Wintersemester gemerkt, wie überfordert die mit dem Konzept waren. Wie die permanent verwechselt haben, brauchen sie jetzt eine Einwilligung, brauchen sie eine andere Rechtsgrundlage, diskutieren wir was anderes. Es war für die einfach ein riesengroßer Topf, in dem sie umgerührt haben und dann meistens per Default die Einwilligung hervorgezaubert haben, weil dann gesagt hat, nein, bitte nicht. Einwilligung ist Notfall. Bitte, bitte nicht.
Genau.
Wenn ihr sonst nichts anderes findet, dann nehmt es. Aber das war echt, das war ein schwerer Kampf, das in die Köpfe reinzukriegen. Also das wäre was, wo ich sage, bitte Rechtsgrundlagen, kann man das nicht anders lösen. Es wäre auch schön, wenn wir endlich vernünftige Rechtsgrundlagen für einen US-Datentransfer hätten, aber ich glaube, das können wir uns für die nächsten paar Jahre.
Ja, da gibt es so einen Österreicher, der meint, der muss immer klagen.
Ja. Wobei man auch sagen muss, von US-Seite liefert man natürlich auch eine Vorlage, die man einfach verwandeln muss. Also gerade aktuell ist ja brandaktuell sozusagen, dass da an das bestehende Data Privacy Framework wieder Hand angelegt wird, nicht zu sagen, die Axt angelegt wird in den USA und dann dem EuGH gar nicht viel anders übrig bleiben wird, als das wieder zu kippen, wenn irgendwer nicht nachfragt. Das ist dann halt, wird das wieder weggeschremst, wie man so schön sagt. Hat sich ja zum geflügelten Wort entwickelt, sozusagen. Meine Standardfrage ist an dieser Stelle aber auch, wenn ich jetzt deinen Lebensweg mir anschaue, der war so halbwegs geradlinig in den Bereich, wo du jetzt gelandet bist, so halbwegs zumindest. Ich sag mal, man hat ja zumindest früh erkannt, dass du für Technik und so weiter schon Interesse hast. Das schadet ja nicht heutzutage bei dem, was du machst. Kannst du daraus irgendwie was ableiten? Also so eine Art allgemeinen Tipp für Menschen, die auch sagen, ich will irgendwas in dem Bereich KI, Datenschutz, IT-Sicherheit machen, jedenfalls irgendwas mit Daten. Irgendwas, wo du sagst, das hat mir total geholfen. Oder auf der anderen Seite etwas, wo du sagst, das hat mich eher ausgebremst. Mach das nicht.
Ich würde mir generell mitgeben, selbst wenn man jetzt den berühmten, nicht allzu tollen Mathelehrer in der Oberstufe hatte, sich vielleicht trotzdem drüber trauen und es einfach probieren. Es passiert ja nichts. Mhm. Wenn es einem wirklich nicht taugt oder zu schwierig ist oder zu kompliziert oder man nicht weiterkommt oder frustrierend, was auch immer, man kann immer nur wechseln. Das ist jetzt kein Beinbruch, das ist alles nicht schlimm. Einfach probieren. Also hätte ich nochmal die Chance, ich würde es ein bisschen anders machen und würde mir trauen, wirklich einmal Informatik studieren. Mhm. Also da einfach wirklich den Mut haben zu sagen, okay, man probiert es einfach.
Mhm. Und aber trauerst du dem hinterher? So, oder sagst du, nee, es ist auch ein bisschen, okay.
Ja, ein bisschen schon. Okay. Also es hätte man doch Dinge ein bisschen einfacher gemacht. Auf der anderen Seite ist das Jus-Studium jetzt natürlich schon eine große Hilfe, mit NIS 2, mit AI Act und Cyber Resilience Act und wie sie alle heißen, dass ich Dinge einfach ein bisschen schneller einordnen kann. Mhm. Also hat so ein bisschen Up and Down seit. Ich glaube trotzdem, ich würde es anders machen.
Okay, gut. Mit Blick auf die Uhr, dann bedanken wir uns jetzt hier an der Stelle schon mal ganz herzlich bei der Natascha, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Du darfst aber, wenn du magst, gleich noch das Schlusswort sprechen. Aber bevor du mit dem Schlusswort loslegen darfst oder kannst, möchten wir uns bei euch da draußen bedanken. Und zwar bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir würden uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr uns Sterne gebt, wenn ihr uns Daumen nach oben gebt, was auf der jeweiligen Plattform möglich ist. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns auch darüber freuen. Und natürlich kann man das Ganze sicherlich auch in der einen oder anderen Form kommentieren. Auch über Kommentare freuen wir uns immer. Solltet ihr noch Fragen an die Natascha haben, dann stellt sie gerne hier. Wir werden das dann schon irgendwie untereinander, miteinander ausgetauscht bekommen. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wenn du magst, Natascha, du hast die letzten Worte.
Ja, auch meinerseits ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein durfte, ein bisschen Rede und Antwort stehen durfte zu meinem Werdegang und an die ZuschauerInnen da draußen. Ganz herzliche Einladung, meinem LinkedIn-Kanal zu folgen, mir Einladungen zu schicken. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig über Kommentare zum Buch, Rezensionen dazu. Also gerne einen Blick reinwerfen auf der Seite vom Verlag, gibt es eine Leseprobe. Also ich freue mich über Rückmeldungen dazu, über Kapitelvorschläge, über was euch immer euch dazu einfällt.
Wunderbar. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, danke.